ARD Sounds.
Wer war wann am Tatort? Das sind Fragen, um die es im Moment geht, im Prozess um den Mord am 8-jährigen Fabian aus Güstrow.
Wer war dieser Zeuge? Man kannte sich so seit 10 Jahren.
Die beiden haben sich auch getroffen, heimlich.
Ja, das war rein freundschaftlich für ihn.
Also er hat gesagt, ich bin mit Gina H. am Fundort der Leiche gewesen.
Und tatsächlich hat er die dann auch mitgenommen, nämlich eine Wärmebildkamera.
Aber er hat dann wohl mit 1-2 Tiere gesehen und dann gesagt, naja, dann ist da nichts.
Dann fahren wir wieder weiter. Aber Gina H. hatte einen anderen Plan.
Sie wusste genau, wohin sie wollte.
Dann hat er da hingeschaut, hat dann was Schwarzes gesehen und er hatte ja, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, eben eine verbrannte Leiche dort zu finden. Und da hat es, glaube ich, bei ihm ausgesetzt.
Er sagt, ich war schön blöd, ich sollte benutzt werden.
Das waren ein paar Eindrücke aus dem letzten Verhandlungstag. Hier ist MV im Fokus Spezial, Fall Fabian, der Prozess. Mein Name ist Annette Ewen. Wir begleiten diesen emotionalen Prozess ja für euch und sind bei jedem Verhandlungstag im Gericht dabei. Die bisherigen Folgen könnt ihr in der kostenlosen App von ARD Sounds hören und überall da, wo ihr Podcasts hört. Es sind wahnsinnig viele Informationen, Details, widersprüchliche Aussagen teilweise, die da vor dem Rostocker Landgericht besprochen werden. Und die haben meine beiden Reporterkollegen Andreas Frost und Dennis Mollenhauer für euch im Blick und entwirren sie auch. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Heute war ein Zeuge geladen und er ist einer von 2 Männern, die die Angeklagte Gina H. zu Fabians Leiche geführt haben soll. Und beide haben ja nicht die Polizei informiert. Das finde ich doch sehr erstaunlich.
Ja, verstehe ich. Ich glaube, dass das als Außenstehender immer dann ja relativ leicht zu sagen ist. Also wäre ich auch sofort dabei gewesen zu sagen, dass das irgendwie ein bisschen, das wirkt merkwürdig. Ich finde aber auch, dass tatsächlich beide relativ plausibel erklärt haben, dass sie mit der Situation einfach überfordert waren, dass sie irgendwie Angst hatten und deswegen in der Sekunde zumindest nicht die Polizei rufen wollten. Oder wie siehst du das, Andreas?
Ja, sie hatten Angst, dass die Polizei ihnen auch nicht glaubt. Ne? Das ist ja auch eine merkwürdige Situation. Man geht nachts irgendwo aufs Feld zu einem Tümpel und findet angeblich zufällig dort eine Leiche, zudem auch noch mit der Ziehmutter dieses Kindes, das da tot liegt. Dass das alles nur Zufall gewesen wäre, ich glaube, da hätte ich im Augenblick auch gedacht, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Aber beide haben ja dann auch nicht vollkommen abgestritten, dass sie irgendwann zur Polizei gehen würden. Ja. Ne? Auch wenn es jetzt nicht dazu gekommen ist, aber sie haben es ja nicht vollkommen in Abrede gestellt.
Genau.
Der Zeuge heute, wer war das? Erzähl mal, Dennis.
Ein Nachbar von Gina. Er hat jetzt seit 2020, meine ich, in Reimershagen gewohnt. 2021 hat er sich von seiner Frau scheiden lassen. Und über die Jahre ist dann wohl ja eine Freundschaft sogar zur Angeklagten, zu Gina H. entstanden. Er hat ihr sehr viel geholfen, vor allen Dingen viel mit den Pferden und hat auch ja oft ein offenes Ohr für sie gehabt. Die beiden hatten eigentlich täglich Kontakt.
Er ist 58 Jahre alt, also ein deutliches Stück älter als sie. Trotzdem hatte er wohl auch ein bisschen Interesse an ihr.
Ja. Und was ich interessant fand, er kam heute nicht alleine in den Gerichtssaal, sondern ja, er hatte einen Anwalt mit dabei. Das war, also das ist ein gutes Recht, dass man auch als Zeuge Rechtsbeistand haben darf, der dann ja wahrscheinlich mal sagt, das müssen wir jetzt nicht so weit ausführen oder so stelle ich mir das zumindest vor.
Ja, der gibt so kleine Tipps, ne, falls man in Gefahr gerät, irgendwas zu sagen, womit man sich selbst belastet, also sowas muss man ja nicht machen. Dann gibt er einen kleinen Hinweis, dann nimmt er ihn kurz beiseite und flüstert einem was ins Ohr. Ich hatte aber den Eindruck, der Zeuge heute brauchte den gar nicht, denn dieser Rechtsanwalt ist nach einer halben Stunde ungefähr gegangen.
Das hat mich gewundert, muss ich sagen, dass da, also er ist ja bisher der einzige Zeuge gewesen, der davon Gebrauch gemacht hat. Ja, und dann war der relativ schnell wieder weg, der Anwalt.
Letztendlich hat es heute ungefähr 6 Stunden wieder gedauert. Aber ja. Ich glaube, und das war mein Eindruck, der Nachbar, der hatte sich die letzten 8 Monate sehr viele Gedanken gemacht über das, was da passiert ist und wusste, was er da sagen wird und wusste auch, dass er dazu stehen würde.
Ja.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Mann von Fragen richtig verunsichert worden ist.
Nee, das würde ich auch nicht sagen.
Das war bei dem Herrn vom letzten Freitag ein bisschen anders. Der war eher schon mal ein bisschen unsicher.
Aber ja, der Zeuge heute, da ist ja auch das, was jetzt auf den ersten Blick, interessant geklungen hat, dass er eben die zweite Person gewesen ist, die die Angeklagte Gina H. zum Fundort der Leiche, zum Leichnam von Fabian geführt hat. Und darum ging es heute halt auch, wie ist das Ganze eigentlich passiert? Das war 3 Tage, nachdem Fabian verschwunden ist, also am 13. Oktober. Und In der Nacht hat die Angeklagte Gina H. den Zeugen angerufen und gesagt, wir müssen reden, aber nicht am Telefon. Und kurz darauf haben sie sich getroffen.
Ja, und sie kam da gerade von einem kleinen Ausflug mit einem anderen Bekannten eben, von dem wir schon gesprochen haben, mit dem sie gerade am Tümpel gewesen war. Und sie berichtete, sie hätten dort etwas entdeckt. Sie seien sich aber nicht sicher, ob das vielleicht doch nicht der Fabian sei. Und er müsste jetzt mitkommen, dieser Nachbar, bei dem sie jetzt war, und das mal gegenchecken.
Was ich da interessant fand, sie hat ja gesagt, sie hätten Fabian zufällig entdeckt. Also letzte Woche haben wir ja gehört, dass sie eigentlich sehr genau gesagt hat, dass sie genau da suchen möchte, aber gegenüber dem Zeugen heute hat sie das ganz anders dargestellt.
Ja, da hat sie gesagt, dass nicht sie die Suche angeschoben hatte, sondern ihr anderer Bekannter wollte sie mal ein bisschen ablenken von ihren Sorgen und habe gesagt, komm, wir machen jetzt mal einen nächtlichen Ausflug und gucken Tiere in der Nacht. Ich bin ja Jäger und komm mal mit. Das sind immer so kleine Unstimmigkeiten, die einem auffallen, wenn man den ganzen Tag und nicht nur den einen Tag, sondern viele Verhandlungstage da waren, dass es nicht ganz so übereinstimmt. Ich glaube, es ist nicht so ganz entscheidend, aber es ist schon mal wieder ein interessantes Detail.
Auf jeden Fall sind die beiden dann ja zum Tümpel gefahren, im Auto des Zeugen heute. Da soll die Angeklagte wohl auch darauf bestanden haben und auch dann wieder das Prozedere, beide gehen bis zum Tümpel und stehen dann tatsächlich direkt neben dem Leichnam.
Der Nachbar hatte eine Taschenlampe dabei, hat wohl über die Leiche rüber geleuchtet. Dann erstmal war ihm wohl klar, das ist ein menschlicher Körper, der da liegt. Und dann hat Gina Harbo gesagt, dass er nochmal leuchten sollte und zwar auch ins Gesicht. Und da habe sie dann gesagt, sie sei sicher, dass das eben Fabian war. Und dann gab es eine interessante Reaktion.
Nämlich eigentlich gar keine so richtig. Also da hatte der Richter
ja auch nochmal. Jedenfalls dieser Zeuge, ne?
Genau, da hatte der Richter ja auch nochmal nachgefragt. Da gab es da denn nicht irgendwie Bestürzung oder hat sie geweint in irgendeiner Form? Da hat der Zeuge gesagt, nee, da war nicht viel. Sie habe ihm das im Nachhinein wohl so erklärt, dass sie die Tage davor schon so viel geweint hätte, dass sie es in der Sekunde wohl nicht mehr könnte, aber dementsprechend.
Da sollte sie ja sogar abends nochmal gelacht haben, weil sie, dass ihre Reaktion jetzt sei, statt zu weinen.
So hat sie es zumindest gesagt, ja. Aber Thema Reaktionen, Ruth hatte uns geschrieben, die wollte nämlich einmal wissen, ob der Vater oder die Mutter von Fabian denn im Gerichtssaal sind und wie sie dann auf solche Geschichten eigentlich reagieren. Und der Vater, der war jetzt an zwei Tagen als Zeuge geladen. Und seitdem ist er nicht mehr im Gerichtssaal und die Mutter von Fabian, die ist ja Nebenklägerin und dementsprechend dann eigentlich fast jeden Tag vor Ort, wenn es nicht irgendwie inhaltlich um Sachen geht, die ein bisschen zu krass sind. Also Sachen, die man als Mutter auch nicht sehen möchte und auch nicht unbedingt sehen sollte.
Von seinem toten Kind.
Ne? Ja, genau. Ja. Aber wenn sie dann da ist, würde ich sagen, sind da jetzt auch nicht so große Reaktionen, sondern sie steht das durch. So wirkt es auf mich immer. Manchmal schießen dann trotzdem die Tränen in die Augen, also weil das natürlich alles ziemlich doll ist.
Aber Dennis, du hast heute ein bisschen weiter hinten gesessen, hattest mehr Zuschauerinnen und Zuschauer um dich herum und da hast du noch ein bisschen was aus dem Publikum mitbekommen.
Ja, heute einiges mehr als sonst, hätte ich fast gesagt. Ich fand, heute gab es auch aus dem Publikum immer relativ laute Reaktionen, also auf einiges, was dann dort vorne so erzählt wurde, da gab es dann manchmal hämisches Lachen oder manchmal auch so kleine Zwischenrufe irgendwie. Das habe ich an den anderen Tagen noch nicht so extrem erlebt und ich kann es manchmal nachvollziehen, dass man von Sachen, die dort im Gerichtssaal erzählt werden oder die dort dargestellt werden, dass man davon überrascht ist. Aber trotzdem finde ich das im Rahmen eines solch schwerwiegenden Falls irgendwie nicht wirklich angemessen. Der Richter hat ja zum Schluss auch nochmal ermahnt.
Ja, und das in einer sehr sachlichen Art und Weise. Er ist nicht sauer geworden, hat nicht geschimpft oder sowas. Er hat sehr nett darauf hingewiesen, man möge sich ein bisschen zurückhalten. Ne? Ja. Und auch, denn auch einer der beiden Verteidiger ist ja, hat ein hämisches Lachen einmal abbekommen, worüber der, ich finde, dann auch zu Recht empört war.
Ja.
Lass uns nochmal zurück zum Tümpel, die beiden, also Gina H. und ihr Nachbar, sind jetzt da unten. Soweit ich das erinnere, diskutieren sie kurz darüber, ob sie zur Polizei gehen, tun das dann nicht. Wir haben darüber vorhin dann ja schon gesprochen. Dann fahren sie nach Hause, dort trennen sie sich und verabreden sich wohl für den nächsten Morgen. Da präsentiert jetzt Gina H. wohl noch einen neuen Vorschlag. sie meint, der Nachbar und sie könnten ja mit ihrem Hund jetzt vormittags nochmal zum Tümpel fahren und man könne so tun, als habe der Hund die Leiche gefunden, indem er dort übers Feld ausgebüxt sei und man sei hinterhergegangen.
Da hat der Nachbar dann ja gesagt, er fand das Quatsch. Also wer soll das denn glauben, dass der Hund einfach abhaut?
Über 70 Meter, ne?
Ja, genau. Und dementsprechend hat er da nicht so viel von gehalten. Aber letztendlich war das dann ja genau die Situation, die sich im Laufe des Tages dann noch dargestellt hat.
Indem Gina H. mit einer anderen Freundin das offenbar genauso gemacht hat. Diese Zeugin kommt am Donnerstag und dann werden wir hören, wie es dazu gekommen ist und wie sie dazu heute steht.
Ja.
Ich fand, die Verhandlung über 6 Stunden hat heute eine ganze Menge, also wieder an kleinen Bausteinen für ein Urteilshaus zusammengetragen.
Ja.
Okay, vielleicht sind es auch Spielkarten und die Verteidigung kommt irgendwann und bläst das Kartenhaus dann um, aber so weit sind wir nicht. Ein auch ein ganz wichtiger Aspekt heute war das Alibi, denn mit diesem befreundeten Nachbarn hat Gina H. ein Alibi abgesprochen. Das hat sie auch am Telefon oder in einer Sprachnachricht auch so bezeichnet als Alibi, dass er ihr für den Tag von Fabians Verschwinden gegeben hat. Ja. Da hat sie abgesprochen, wann sie mit ihm zusammen unterwegs war. Also er hat ihr ja immer viel bei den Pferden geholfen, aber da hat sie wohl abgesprochen oder ihm gesagt, das war länger, als du vielleicht jetzt denkst. Das war bestimmt bis um 11. Und dann will sie sich nochmal ab 14 bis 16 Uhr mit ihm getroffen haben.
Was ich da interessant fand, das Alibi wurde die letzten Male ja schon so ein bisschen angerissen, weil sie das gegenüber einem anderen Zeugen erwähnt hat, dass eben der Zeuge von heute ihr ein Alibi hat geben wollen. Und da klang es immer so, als hätte er das aktiv von sich aus angeboten. Und ich finde, heute hat das mir den Eindruck gemacht, dass Gina H. da schon selbst auch sehr darauf hingearbeitet hat, dieses Alibi zu kriegen und das nicht einfach so geschenkt bekommen hat.
Er hat aber heute gesagt, klar, ich gebe dir ein falsches Alibi, sondern er meinte, er habe nicht mehr so genau gewusst, was er den Tag über eigentlich gemacht habe. Wenn die Tage so routinemäßig dahinrauschen, dann vergisst man ganz schnell, was denn eigentlich so los war. Und darum habe sie ihm dann geholfen und gesagt, hier, wir haben doch dies gemacht und das. Und dann war ich zwischendurch mal weg und dann haben wir wieder das gemacht. Und diese Hilfe habe er dankbar angenommen, hat er dann gesagt. Also es war keiner, der so stellt, dass jedenfalls da ganz absichtlich ihr geholfen hat. Aber spannend war ja, und das hat die Staatsanwaltschaft dann ja auch gesagt, dieses Absprache eines Alibis, und zwar genau für die Zeiträume, die sie da abgesprochen haben, das sind die, wo die Staatsanwaltschaft glaubt, im ersten Zeitraum, da wurde Fabian ermordet und ein bisschen später, an diesem Freitag, dem 10. Oktober, da wurde er angezündet.
Und diese Absprachen, die haben jetzt ja schon einen Tag später, also am 11. Oktober stattgefunden.
Ja, da war Fabian noch vermisst.
Ja, zu dem Zeitpunkt stand eigentlich noch gar nichts fest. Ja. Also man wusste nicht, was mit Fabian passiert ist, geschweige denn, wann es passiert ist. Und trotzdem war das dann ja relativ zielgerichtet, so wirkt es, dass Gina H. sagt, naja, und da waren wir doch zusammen und auch später, da waren wir doch auch zusammen unterwegs, oder? Und da hat sie ihn dann auch wirklich zu gedrängt, dass er dann auch sagt, ja, wenn du das sagst, dann irgendwie so war das. Wir haben uns am Tag mal gesehen, das wird dann schon stimmen.
Ja, aus abgehörten Telefonaten wird denn ja auch noch was deutlich. Also sie hat ihr Telefon ja relativ schnell abgegeben, nachdem Fabian gefunden worden war. Er hat es dann wiederbekommen und seitdem wurden ihre Telefonate überwacht. Und da hat sie ihren Nachbarn immer wieder mal darauf hingewiesen, du bleibst doch bitte bei der Version, die wir abgesprochen haben. Wenn du was sagst, was nicht passt, dann kommen die und holen mich weg, hat sie dann noch gesagt.
Also auch direkt so ein bisschen Druck aufgebaut. Also ja. So von wegen, du wärst schuld, wenn ich jetzt hier irgendwie ins Gefängnis komme. Das schwingt da so ein bisschen mit irgendwie.
Ja. Er hat wohl lange da mitgemacht. Na, so lange dann auch nicht. Irgendwann kamen ihm aber immer mehr Ungereimtheiten unter, wo er nicht mehr nachvollziehen konnte, wohl, was Gina H. ihm dort alles erzählt hat. Und dann hat er wohl bei der Polizei, er ist ja mehrfach vernommen worden, irgendwann auch andere Zeiträume angegeben. Die Polizei hat wohl auch noch ein bisschen nachgeholfen mit Ermittlungsergebnissen und eben vielleicht auch mit abgehörten Telefonaten, keine Ahnung.
Ja, aber ihm ist dann nach und nach irgendwie eingefallen, ach nee, an dem Tag bin ich noch einkaufen gefahren, ich habe noch das und das gemacht und da ist das dann alles so ein bisschen gebröckelt, was Gina H. eigentlich aufgebaut hat an ihren zeitlichen Alibis.
Wenn es denn überhaupt ein Alibi ist, vielleicht braucht sie gar kein Alibi, vielleicht ist sie ja unschuldig. Im Augenblick ist sie noch nicht verurteilt. Jedenfalls hat dieser Nachbar am Tag der Verhaftung von Gina H. sämtliche Kontakte zu ihr auch abgebrochen, obwohl er ja eigentlich ein guter Freund war. Und dazu hat er heute gesagt, naja, so eine Festnahme geschieht ja nicht grundlos. Und er hat nicht deutlich gesagt, dass er sie für schuldig hält, aber das war schon ein Hinweis.
Und er hat ja auch davor gesagt, dass er natürlich eben aufgrund dieser Ungereimtheiten schon über Sachen nachgedacht hat, aber er wollte einfach nicht wahrhaben oder für ihn war es auch nicht im Bereich des Denkbaren, dass Gina H. irgendwas mit dem Fall zu tun hat. Also das war so ein innerlicher Zwiespalt, so würde ich es mal sagen, dass man auf der einen Seite diese Ungereimtheiten hat und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Person kennt und nicht vermutet, dass die da irgendwie mit drin hängt.
Und das ist wahrscheinlich auch ein guter Grund zu sagen, als er am Tümpel war und eben nicht zur Polizei gegangen ist, dass er das alles nicht wahrhaben wollte.
Ja. Und auch ein anderer Punkt, da geht es um Turnschuhe, sage ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas, was er im Nachhinein auch anders gemacht hätte. Aber es ging heute darum, dass die Angeklagte Gina H. wohl eines Tages beim Zeugen vor der Tür stand und ihm ein paar weiße Turnschuhe in die Hand gedrückt hat.
Und die sollte er beiseite stellen. Einen Tag später kam sie mit 3 oder 4 weiteren weißen Paaren Turnschuhe und die sollte er auch beiseite stellen. Und er hat dann nicht weiter nachgefragt, ja, dann mache ich das halt so. Aber er hat wohl schon geahnt, dass sie verhindern wollte, dass diese Turnschuhe bei ihr gefunden werden.
Denn genau solche Art von Turnschuhen, also so weiße Turnschuhe, soll sie ja eben angehabt haben, als sie mit den beiden Männern am Tümpel beim Leichnam gewesen ist.
Das ist eine besondere Turnschuhart, also macht einen deutlichen Abdruck oder man kann dann auch lesen, welche Marke das ist. Und davon sind ja zahlreiche Schuhspuren am Tümpel gefunden worden von genau dieser Marke. Und ein Schuhexperte, ein Spurenauswerter hat ja gesagt, das könnten die Schuhe von Gina H. gewesen sein, aber es müssen sie nicht. Aber es ist natürlich auffällig, wenn sie jetzt losgeht und geputzte Schuhe beim Nachbarn abgibt, damit die Polizei, auf die war ja klar, dass die bei ihr nochmal vorbeikommen könnten, nicht bei ihr finden.
Und dann ging es heute auch noch um ein Messer. Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass Fabian mit einem Messer erstochen wurde. Eine Tatwaffe wurde aber bisher noch nicht gefunden. Und da hat der Zeuge heute am 22. Oktober, also das war schon dann ein Stück, nachdem Fabian auch wieder gefunden wurde, aber da ist ihm aufgefallen, dass in seinem Schuppen ein Messer fehlt. Das Messer, das hat er da wohl immer in die Schuppentür gehauen und das war dann irgendwann weg. Das hat er dann gegenüber Gina H., die war an dem Tag zu Besuch, da hat er ihr gesagt, dass dieses Messer eben fehlt. Die hat da jetzt irgendwie kein großes Problem drin gesehen.
Ich glaube, sie haben den sogar zusammen gesucht. Guck doch mal hier, guck doch mal da, auch dort im Schuppen. Und er hat dann eine Werkzeugkiste, so einen Pappkarton, wo er ganz viel Werkzeug drin hat, durchgewühlt. Und da war aber auch nichts. Und soweit ich verstanden habe, haben sie dann eine Pause gemacht oder er ist dann alleine Mittagessen gegangen. Und dann ist er nochmal zurückgekommen und suchte in dieser Werkzeugkiste irgendwas anderes. Und siehe da, auf einmal lag dieses Messer da drin.
Und was da irgendwie ja auch ein bisschen merkwürdig war, die beiden, Gina H. und der Zeuge, die hatten ja auch noch einmal telefoniert, hatten da auch über das Messer gesprochen und da hat Gina H. selbst gesagt, ja, wo soll das Messer denn sein? Es waren ja nur wir beide hier. Also da hat sie selbst irgendwie gesagt, eigentlich kann niemand dieses Messer entwendet haben. Und dann taucht es an einem Ort auf, wo der Zeuge nochmal gesagt hat, auf gar keinen Fall hätte ich selbst das da reingetan. Also ich habe hier meinen festen Ort. Keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal herkommt. Und das hat er dann wohl auch direkt der Polizei gemeldet.
Ja, er hatte wohl schon gehört, dass der Fall Fabian was mit einem Messer zu tun haben könnte. Und er hatte Angst bekommen, dass er da irgendwie mit reingezogen wird, obwohl er damit nichts zu tun hat. Und er hat das Messer dann abgegeben bei der Polizei. Die haben es untersucht. Sie haben keinerlei Spuren darauf gefunden. Es war sauber.
Aber die Beschreibung, finde ich, passt zu dem, was, also zu der Tatwaffe, von der die Ermittler ausgehen. Aber das lässt sich natürlich nicht genau sagen, ob es jetzt so ist oder nicht. Aber
die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein Messer gehandelt hat von 10 Zentimeter Klinkenlänge. Und auch dieses Messer hat eine Klinge von 10 Zentimeter Länge. Davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Ja. Das sagt erstmal nichts. Aber sie haben es untersucht und nichts gefunden. Es gibt ja noch einige andere Ungereimtheiten, die heute zur Sprache gekommen sind im Verhalten von Gina H. die von der Staatsanwaltschaft mit großer Aufmerksamkeit aufgenommen wurden. Das hat sie hinterher dann auch gesagt, aber für uns war das bisschen neu. Gina H. hat zum Beispiel mit diesem Nachbarn über Wildkameras gesprochen, die in den Wäldern rund um Klein-Upal vorhanden sein könnten. Und sie war da ja angeblich wirklich zum Spazieren. Also nach eigenen Angaben war sie ja auch am Freitag, den 10. Oktober, dort auch mal spazieren. Aber sie hat dann auch gesagt, hoffentlich sind da keine Wildkameras. Und zwar unten am Tümpel. Und dann kommt es, also sie sagt so, ich bete zu Gott, dass da keine Wildkameras waren und wenn, dann nur nachts. Da fragt sich die Staatsanwaltschaft, warum ist für sie so wichtig, dass diese Kameras dort am Tümpel, wenn dann welche wären, nicht tagsüber funktionieren. Das deutet ja darauf hin, dass sie vielleicht wissen könnte zu diesem Zeitpunkt schon, wann da am Tümpel was passiert ist. Nämlich tagsüber ist Fabian ja vermutlich ermordet worden.
Ja.
Und das ist wieder so ein kleiner Baustein, von dem wir schon gesprochen haben.
Der Zeuge, der hat dann ja auch gesagt, also ich hätte da keine Bauchschmerzen, wenn da irgendwas ist. Also der war da ja sich keiner Schuld bewusst in dem Sinne. Und Gina H., die hat dann da so ein bisschen rumgedruckst, würde ich sagen. Die hat jetzt nicht klar gesagt, warum sie das so belastet, aber immer wieder, ja, ach, man weiß ja nie, wer einem das nachher irgendwie wie auslegt. Und ich hoffe einfach nur, dass da keine waren. Und das fand ich auf jeden Fall auffällig, dass sie da dann trotzdem wirklich so große Angst gehabt hat, dass da eine Kamera irgendwie hätte auslösen können.
Noch ein Thema war heute ja die Schweinesuhle. Das ist ein Begriff für diesen Tümpel bei Klein-Upal, der schon hier und da mal gefallen war. Und jetzt kam es offenbar darauf an, wer nennt diesen Tümpel dort Schweinesuhle? Warum heißt er überhaupt so?
Da hat der Zeuge heute dann auch gesagt, dass der Opa von Gina H., also sie hat ja bei ihren Großeltern gewohnt, dass der ein pensionierter Jäger ist und dass dem dieser Begriff Schweinesuhle wohl sehr geläufig war. Also der hat da von sich aus dann angefangen, da ins Reden zu kommen und vor allen Dingen auch explizit diese Schweinesuhle in der Nähe von Klein-Upal. Schweinesuhle deswegen, weil sich dort eben die Wildschweine sammeln. Was interessant ist, weil die Angeklagte ja gegoogelt hat, ob Wildschweine denn Menschen fressen.
Das hat sie mal gegoogelt, aber wann hat sie das gegoogelt? Das hat sie ja erst gegoogelt, als Fabian schon verschwunden war. Und nach heutigem Wissen war er da auch schon tot. Also ob sie da irgendwas gezielt vorbereitet hat, also das willst du vielleicht damit sagen, dass sie, wenn sie es denn gewesen ist, ihn dort gezielt abgelegt hat oder hingebracht hat, wo es Wildschweine gibt und sie vielleicht gewusst hat, dass Wildschweine auch Allesfresser sind. Aber das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht hier um den Namen. Sie nennt das diesen Tümpel Schweinesuhle irgendjemanden gegenüber und eigentlich nennt nur ihr Großvater das auch Schweinesuhle und andere Jäger. Also die Staatsanwaltschaft weiß nicht, von wem sie den Begriff sonst gehört haben könnte.
Ich glaube auch, also im Laufe der Berichterstattung, das ist irgendwann mal, ich glaube, im Laufe des Prozesses aufgekommen und wurde danach auch nie wieder so genannt. Also das meistens war vom Tümpel die Rede, sondern wirklich ja scheinbar nur die Angeklagte und dann vielleicht die Opa, die das Ganze so bezeichnen.
Na gut, die Verteidigung, kommen wir mal zur Verteidigung. Die beiden Herren sitzen da ja auch im Gerichtssaal und mühen sich redlich. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder überheblich, sondern wie gesagt, dies sind zwei Rechtsanwälte, die noch viele andere Fälle zu bearbeiten haben und auch nicht so einen großen Apparat wie die Staatsanwaltschaft hinter sich hat oder das Gericht und die Ermittler und die Polizei. Ne? Die sitzen da vor ganz vielen Akten und arbeiten sich da durch.
Das war heute ein ungewohntes Bild, als einer der Verteidiger mit so einem großen blauen Müllsack in den Gerichtssaal kam
Ja. Und
dann danach erklärt hat, es geht um mögliche, oder das ist eine Beweisanregung, ich glaube, so war die Formulierung. Und zwar waren in den Tüten, so hat er es gesagt, Klamotten unter anderem vom Kind von Gina H. und auch von Fabian selbst. Also der Vater von Fabian, der hat den Verteidigern wohl diese Klamotten in dieser Tüte gegeben, weil, das hatte die Verteidigung schon angekündigt, sie nämlich nochmal testen wollen, ob nicht vielleicht die Fasern von anderen Klamotten von Fabian oder eben vom Sohn von Gina zu den Fasern passen, die dort am Leichenfundort gefunden wurden oder bei Gina H. im Auto.
Ja, das hatten die Verteidigung ja schon gesagt, dass dieser eine Spur, die da im Auto gefunden worden ist zum Beispiel, ja, das ist ja problematisch für die Verteidigung, denn wenn diese Spur von Fabians Jacke wirklich stammen würde, dann wäre es sehr auffällig, denn die Jacke hatte er erst Anfang September bekommen und das war ein Zeitpunkt, wo er ja mit Gina H. eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte. Und darum dieses große Bemühen der Verteidigung, jetzt andere Erklärungen für diese Faserspuren herbeizubringen, und sie möchten gerne, dass alles untersucht wird. Das hat die Staatsanwaltschaft abgelehnt erstmal oder angekündigt, dass sie das ablehnen wird. Unter anderem, da könnte ja so ungefähr jetzt noch jeder kommen und irgendwelche Klamotten vorbeibringen und dann wird das alles auf Staatskosten untersucht.
Da hat dann aber der Verteidiger auch wieder eingehakt. Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man das ja verstehen, aber es geht jetzt ja auch nicht um einen einfachen Ladendiebstahl, so hat er es, glaube ich, dann auch gesagt, sondern es geht ja immer noch um einen Mordprozess, wo dann eine lebenslange Haftstrafe im Raum steht. Und da meinte er dann, dass da eigentlich alle Bemühungen getroffen werden sollten, um diesen Fall dann auch wirklich in vollem Umfang aufzuklären, um da keine Fragen offen zu lassen.
Ich fand, die Verteidigung hat heute auch noch versucht, ein paar Indizien zu erschüttern. Und da war dann auch die Schweinesohle dann nochmal dabei. Denn der erste Bekannte, mit dem Gina am Tümpel war, der sei ja auch Jäger. Und der kenne vielleicht auch diesen Begriff für genau diesen Tümpel. Und vielleicht habe Gina H. eben nicht im Vorhinein von diesem Begriff gehört, sondern vielleicht erst an diesem einen Abend. Dann waren noch ein paar andere Indizien, die sie angezweifelt haben, aber in der Summe war es noch nicht der große Schlag, aber das muss die Verteidigung auch jetzt nicht machen. Das kann sie letztendlich am Ende im Plädoyer alles präsentieren. Sie muss nicht alles sagen, welche Pfeile sie noch im Köcher hat.
Ja, trotzdem sind sie ja mit der Staatsanwaltschaft auch wieder so ein bisschen aneinander geraten an der einen Stelle, wo der eine Verteidiger dann dem Zeugen eine sehr ausschweifende Frage gestellt hat. Dann wurde von der Staatsanwaltschaft dazwischen gegrätscht, inwieweit das denn jetzt irgendeine Beweisrelevanz hätte. Da sind die so ein bisschen aneinander geraten und auch der Richter hat dann da so ein bisschen, vermittelt, wo er dann auch gesagt hat, so langsam dürfen Sie die Frage auch mal zu Ende stellen. Heute hat er sie zugelassen in dem Fall, aber da geht es manchmal schon recht hitzig einher, würde ich mal sagen.
Naja, hitzig nicht, aber man sagt sich schon mal die juristische Meinung, fand ich.
Das ist deutlich diplomatischer formuliert, ja.
Es gibt noch einen Aspekt von heute, da geht es mir eigentlich nicht um Indizien, sondern um das Wesen von Gina H. Auch der Zeuge heute hat davon gesprochen, sie sei manipulativ. Und er hat
Das hat die Staatsanwaltschaft ja auch in der Anklageschrift, den Vorwurf, dass richtig, die Angeklagte den Vater von Fabian eben manipuliert haben soll. Da haben wir das, glaube ich, das erste Mal so gehört. Und auch heute kam es dann wieder zur Sprache, dass das wohl nicht nur die Staatsanwaltschaft so sieht.
Ich glaube, der Vater hat es irgendwo in der Sprachnachricht auch mal gesagt, kurz nach seiner Trennung von Gina H. im August vergangenen Jahres. Genau. Da haben wir das auch schon mal gehört. Und das kam heute auch wieder auf. Und dieser 58-Jährige, der seiner 30 Jahre alten Nachbarin gerne bei den Pferden hilft, meinte, sie sei manipulativ und sie wisse, was sie wolle. Und er habe zum Beispiel, wenn sie sich irgendwie mal gekappelt haben oder gestritten hätten, dann habe sie ihm abends ein Bildchen von sich geschickt.
Jetzt nicht einfach nur
recht freizügige, genau, wohl Bildchen seien das dann. Und er hat wohl dann auch gedacht, nur er bekäme solche Bildchen. Und dann sei wieder gut gewesen. Also dieses, jemanden wieder einzufangen, das gelinge ihr wohl sehr gut.
Und er hat ja auch nicht abgestritten, dass er manchmal schon auch mehr Interesse als Freundschaft an ihr gehabt habe. Und dass er dementsprechend auch so ein bisschen empfänglich dafür gewesen ist, sage ich mal. Also dass er, ja, doof gesagt, es ihr auch leicht gemacht hat irgendwie, ihn dann wieder einzufangen, so wie du es gerade beschrieben hast.
Und dann gab es ein Telefonat, wo sie mit ihm redet, was draußen in der Welt so los ist, im Fall Fabian. Und relativ schnell und bestimmt sagt sie dann, du siehst doch jetzt, was Fabians Mutter für ein Spiel abzieht. Soll ich jetzt auch noch mein Kind verlieren, nur weil sie ihr Kind verloren hat?
Da ging es um Sorgerecht, ne?
Ja, es war wohl so, dass die Anwältin von Fabians Mutter da das Jugendamt informiert hatte. Aber dann kommt gleich hinterher. Vielleicht ist da auch jemand, der Fabian genau dort hingelegt hat, um mir zu schaden, weil er weiß, dass ich da ab und zu vorbeikomme. Und ohne richtig Luft zu holen, ist sie dabei, dass die Polizei ja auch lügt. Ne? Die sagen uns jetzt auch nicht alles, was sie wissen, das ist klar, aber sie sagen auch falsche Sachen und sie versuchen uns gegeneinander auszuspielen. Also den Nachbarn und sich, der ist ja immer noch der Nachbar, der ihr ein Alibi gegeben hat. Dann ist auch ihr Ex und Wiederfreund, der Fabians Vater, denn mal soll irgendwas gemacht haben, damit die Polizei einen Keil zwischen die schieben kann. Und
sie würde ja auch genug Leute kennen, die zu Unrecht in den Knast gewandert sind, hat sie auch gesagt. Und dass sie genau davor Angst habe. Sie kenne sogar jemanden, der dann 3 Jahre seines Lebens dadurch verloren hat, dass er unschuldig ins Gefängnis gehen musste. Das hat sie da wirklich alles nacheinander dem Nachbarn vorgetragen.
Ja, das ist so eine Art zu reden, wo man kaum gegen ankommt und nicht dazwischen kommt, um mal kurz zu fragen, stimmt das eigentlich, was du da sagst? Oder dann ist sie schon wieder beim nächsten Thema. Das ist auch so eine, finde ich, eine manipulative Art.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, ob der Sprung jetzt ein bisschen zu groß ist, aber wir haben noch eine Frage von mir ja bekommen. Die fragt nämlich, ob es möglich ist, dass Gina H. noch für schuldunfähig erklärt wird und was das dann letztendlich für das Urteil bedeuten würde.
Ich glaube nicht, dass sie noch für schuldunfähig erklärt wird. Der Psychiater, der die ganze Zeit dabei sitzt jetzt im Prozess, der hat ja schon vorab ein Gutachten erstellt, soweit ich gehört habe. Er hat es ja noch nicht öffentlich vorgestellt. Ist sie schuldfähig? Und es deutet auch nichts darauf hin, dass sie eingeschränkt schuldfähig ist. Wenn jemand schuldunfähig ist, dann wird er nicht verurteilt. Dann ist er eben schuldunfähig und dann kann man ihn auch nicht verurteilen, dann müsste er ja freigesprochen werden.
Und wie sieht es mit psychischen Erkrankungen aus?
Ja, wenn solche Menschen dauerhaft psychisch krank sind, wo sie auch gefährlich werden könnten, dann kommt sie in eine psychiatrische Anstalt. Es gibt auch Fälle, das habe ich auch einmal erlebt, da war jemand nur für den Zeitraum der Tat, und darauf kommt es ja auch immer an, schuldunfähig, der hatte da psychische Probleme in dem Augenblick. Das heißt, in dem Augenblick konnte er für seine Tat nicht verantwortlich gemacht werden. Der ist nach 8 Monaten Untersuchungshaft und einem längeren Prozess für sich offenbar vollkommen überraschend aus dem Gerichtssaal als freier Mann rausgegangen. Und sowas wird hier, glaube ich, nicht passieren. Entweder wird Gina H. freigesprochen, weil sie es nicht war, oder das Urteil ist dann wahrscheinlich sonst
lebenslänglich.
mvimfokus@ndr.de. Ich sage nochmal die E-Mail-Adresse. Wenn ihr Fragen zum Prozess habt, dann schreibt sie uns und wir beantworten sie dann natürlich. Ihr könnt auch Kommentare unter der Podcast-Folge dalassen. Auch die schauen wir uns natürlich an. Vielen Dank an Andreas Frost und Dennis Mollenhauer.
Gerne.
Gerne. Tschüss.
Abonniert einfach unseren Feed, dann verpasst ihr auch nicht, wie es weitergeht im Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian. Das könnt ihr einfach machen in der kostenlosen App von ARD Sounds. Und wenn ihr noch mal was in Ruhe nachlesen wollt, dann haben wir natürlich noch eine ausführliche Online-Berichterstattung für euch. Und die findet ihr auf ndr.de/mv. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
ARD Sounds.
Wir reden über jeden Schnupfen. Aber warum so selten über unsere psychische Gesundheit?
Das ändern wir jetzt.
Wie geht's? Mit Robin Gosens.
Der neue Podcast von ARD Gesund und Enjoy.
Ciao ragazzi, ich bin Robin Gosens, ich bin Fußballer und auch Host vom Podcast Wie geht's? Und Wie geht's ist ein Podcast zur mentalen Gesundheit, bei dem ich mich ja jede Woche hier mit Menschen aus allen Bereichen des Lebens treffe und mit ihnen eben genau über diese Themen rede, mentale Gesundheit.
Zum Beispiel auch mit Max Giesinger.
Ich hatte alles, ich hatte endlich diesen Erfolg, auf den ich jahrelang hingearbeitet habe. Und ich saß dann in Hamburg und dachte so, krass, ich bin nicht glücklich. Also wirklich, ich konnte es so benennen, ich bin gerade nicht mehr happy.
Wie geht's mit Robin Gosens?
Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr euch die Folgen anhört, weil es eben ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir ist.
Jetzt in ARD Sounds.